Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Aha, aha, aha. Till, du alte Triefnase. Hör mal, was macht der Heuschnupfen?
Ja, oh Gott, es geht. Ich habe ihn dank des Loratidin, heißt das, glaube ich, ganz gut im Griff.
An jeder Ecke höre ich es jetzt. Ne? Es wird gehustet, es wird geschnieft. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, und man fragt sich, warum? Das gab es doch früher nicht, oder nicht?
Wir wussten es ja nicht besser.
Wir hatten doch nichts.
Wir konnten uns nicht mal Pollen leisten. Ey, ja. Da treffe ich eben Heiko Neumann, ne? Unseren Pressemann sozusagen. Ne?
Ja.
Weil ich Mittag beim ZDF war. Und er kam gerade aus Köln angefahren, hatte seinen Koffer dabei und so und sagte, ey, mir ist im Zug was passiert. Ihm gegenüber im Zug sitzt ein Typ, hat die Maske eh schon so quasi unter der Unterlippe, ne?
Ja.
Und ist am Telefonieren und telefoniert gerade mit seinem Arzt und sagt, ja, Herr Doktor, ich habe mich jetzt mal selber aus der Quarantäne entlassen. Ich werde mich jetzt in Hamburg auskurieren, ne?
Hilfe!
Hinzu kam, dass der Typ die ganze Zeit am Niesen war und am Husten und so weiter. Und dann hat er aufgelegt und das nächste Telefonat war mit dem Kumpel, dass er sagte, ja, wir sehen uns dann in Hamburg, wenn ich wieder negativ bin. Ne? So, das nächste Mal passierte, der Schaffner kommt und sagt, hören Sie mal, setzen Sie mal die Maske vernünftig auf. Und der Typ sagt, also nicht in diesem Ton. Also ich lasse mich hier doch nicht so von oben herab behandeln.
Ja.
Und da wurde der Typ also noch frech. So, und jetzt weißt du ja, Heiko ist groß und stark.
Ja.
2 Meter groß und ähnlich breit. Und aber eine Seele vom Mensch, das muss man ja auch dazu sagen. Ne?
Das ist er, unbestritten, unbenommen. Ja,
also eins friedlicher als Mahatma Gandhi, kann man wirklich so sagen. Ne? Aber der ist selbst... Heiko, der Kragen geblass und er ist aufgestanden mit seinen ganzen 2 Metern, hat gesagt, ey Kollege, du ziehst jetzt die Maske auf, sonst gibt's hier richtig Lafka. Und zum Schaffner, ich würde den Kollegen einfach mal an der nächsten Haltestelle rausschmeißen. Gute Idee, sagt der Schaffner, ich rufe schon mal die Polizei an. Dann hat Heiko sich weggesetzt in einen anderen Waggon, um seine Ruhe zu haben. Und sieht im nächsten Bahnhof, wie der Typ mit Rollkoffer und Mantel draußen über den Bahnsteig läuft. Aber ey, einige sind so schmerzvoll, die merken es einfach nicht, oder?
Ja, es ist ja generell so. Das ist, ich weiß nicht, was mit dem Menschen nicht los ist. Ein Kumpel von mir rief mich eben an und sagte, er war einkaufen und steht da irgendwie vor so einem 2 Leuten an der Kasse und die unterhalten sich, gucken nicht nach oben, gucken nicht nach unten. Kümmern sich gar nicht um ihn, er steht da, ganzen Einkauf, Kind, Frau, ne? Und die Zeit vergeht und die haben Zeit, ne? Und er sagt, Entschuldigung, darf ich mal stören? Und die Frau sagt, nee, dürfen Sie nicht. Und dann sagt er, ja, okay, wollte ich nur sagen, da eben um die Ecke da im Gang, da ist ein Mann umgestürzt, der liegt da. Ich würde ja mal einen Notarztwagen anrufen und sowas alles, ne?
Ja.
Und die Frau, was? Um Gottes Willen, eilt in den Gang.
Ja.
Und kommt zurück, lag natürlich keiner. Und er guckt sie an und sagt, na, wer von uns beiden ist denn wohl lustiger? Ich habe mich echt weggeschrieben.
Ja, super. Und weißt du, wie es weiterging?
Ich glaube, sie hat die Lektion nicht so richtig geschnallt irgendwie. Aber ich musste so geiern über die ganze Nummer. Tut mir leid, das ist natürlich genau mein Humor.
Ja, Ideen habe ich auch eine Menge. Ne? Aber in solchen Fällen wäre man wirklich gern so groß wie Heiko, ne?
Ja, man wäre groß wie Heiko und man kann es auch manchmal nicht verstehen, warum die Leute einen da wirklich, manchmal denkt man sich, ja, okay, ihr habt jetzt was zu besprechen, das ist auch wichtig, aber was soll so eine Antwort? Entschuldigen
ja,
Sie,
ja,
darf
ja.
ich mal kurz hören? Nee, dürfen Sie nicht.
Sie sind ja Moment. Lustig.
Ja, da denkst du dir auch, warum? Warum muss das sein?
Ja,
ich sag's
ja.
dir, und warum muss man im Zug telefonieren und dann auch noch so eine Scheiße erzählen? Ne? Ich kuriere mich aus, nee, ich bin positiv. Es ist alles ein Wahnsinn.
Ja, das ist Hammer, ne?
Ja, ich war sozusagen 2,5 Tage in Holland, in den Niederlanden.
Bah.
Und
warum ja, nicht zeigen, wenn es einem gut geht, oder?
Ja, ja, natürlich. Und ich bin ja immer wieder fasziniert. Wir waren nur in Anführungsstrichen, was heißt nur? Wir waren in Arnhem.
Geheimtipp, oder?
Ja. Tolle Stadt.
Ja, finde ich auch.
Arnhem. Also
ja, ich würde da sogar mittlerweile eher hinfahren als nach Amsterdam.
Ich mal so. Erstmal ist es natürlich auch eine Unistadt.
Ja.
Also da ist ja die Hochschule der Künste ist da. Dann muss man wirklich sagen, es ist wirklich kurz hinter der Grenze und du hast ja trotzdem sofort dieses niederländische Feeling. Ne?
Und das tut gut, oder?
Ja, ich bin immer wieder fasziniert, wie anders das aussieht. Du bist auf keine zehn Minuten gefahren, auf einmal bist du in einer komplett anderen Welt. Die Augen freuen sich und wir hatten jetzt Arnhem genommen, weil die Patentante meiner Tochter, die lebt da an der Grenze und die wollte mit dem Kind auch noch ein paar Tage verbringen.
Ja.
Und gesagt, okay, dann fahren wir jetzt nicht so weit, sondern dann können wir ja auf dem Rückweg da in Borken vorbeifahren. Es passte alles ganz gut und wir waren so begeistert von Arnhem. Wir waren so begeistert. Es gibt da die ganzen, klar, Snipes, H&M, Footlocker gibt es da auch.
Ja,
aber
ja.
Es gibt auch 1000 Seitenstraßen noch mit kleinen, witzigen Boutiquen, mit wunderschönen kleinen Schnickschnackläden, wie ich das immer nenne. So typisch niederländische Sachen. Tolle Cafés, tolle Restaurants.
Ja.
Wir waren total begeistert.
Wirklich? Ja, ich kann dich gut verstehen. Wir haben früher mit der Band oft da gespielt. Ich hatte auch mal eine Freundin in Arnhem. So eine richtige holländische Maus hier, wie man sich das vorstellt, mit blonden Haaren und blauen Augen und zu allem bereit. deshalb Arnhem ist für mich so ein bisschen aphrodisierend.
Ja, es war auch toll. Kennst du den angesagten Drink dort zur Zeit?
Nee, sag mal.
Pornstar Martini.
Ja, man muss deinen Versprecher jetzt verstehen, weil du warst ja jetzt zweisprachig unterwegs, ne?
Ja, von Hede Garten ist hier von der Bietenbauern und von Hede Köken und mal Leuken.
Köken und Leuken, ja. Komm in den Tent, da können Neuken vor Cent. Wenn ich nie betaalt, moet je driemal door de stront.
Ja, ik heb de gevoel wat te betalen. Maar ik kon Appeldon in Radio Hilversum.
Ja.
En Pornstar Martini. Alter Falter, war das lecker.
Schon aufgeschrieben, Pornstar.
Pornstar Martini. En zwar is dat Wodka Vanilla. Also wie nennt man das? Mit Wodka mit Vanille-Flavor sozusagen.
Aromatisiert oder wie heißt das?
Ja, ja, ja. Ja.
Wodka Vanilla, schon aufgeschrieben.
So,
ja,
dann kommt Passau, ist ein Passionsfruchtlikör. Passau.
Mhm.
Dann so ein bisschen Püree von der Passionsfrucht.
Passionsfrucht.
Ne, so ein bisschen püriert.
Ja.
Das Ganze dann sozusagen im Shaker durcheinander gewirbelt. Und dazu gibt es dann noch einen Shot, den kann man von vornherein tun oder auch dazustellen, einen Shot Champagner oder Sekt oder Prosecco.
Jo, notiert. Ich habe gleich noch eine Einladung ins 4-Jahreszeiten.
Pornstar Martini.
Wird sofort bestellt und wehe, ihr fragt nach, was ist das?
Ey, wehe. Und ich kann es dir sagen, und er geht aber auch sofort ins Gebälk. Natürlich süß.
Das, was wir wollen, ne?
Ja, natürlich 40 Umdrehungen vom Wodka, 17 vom Passau, dazu noch der Champagner-Shot.
Ja, das ist doch genau das, was wir wollen, ne? Effektivität.
Ja. Mein Schatz und ich, wir hatten jeder 2 Stück drin. Ey, wir waren die glücklichsten Menschen der Welt. Wir hatten vorher.
Ja, und haben fließend Holländisch gesprochen, nämlich.
Ja, natürlich. wollten auf dem Rückweg in unsere Wohnung, wollten wir aber auch wirklich an jeder Ecke anhalten und es miteinander machen.
Ja. Das klingt nach glücklicher Beziehung.
Ja, der Rhein, der Niederrhein, der fließt ja auch so malerisch daher.
Ja, der Niederrhein und die niederen Triebe. Hammer, ja. Und die Kinder waren euch in dem Moment auch scheißiger.
Naja, die waren ja schon da in der Wohnung.
Ja, ja, meine ich, aber sie waren auch, wenn man euch gefragt hätte, hätte ich gesagt, Kinder haben wir nicht.
Die Kinder sind doch in Sicherheit.
Ja, ja.
Aber ob wir das noch aushalten, bis wir wieder zu Hause sind.
Ey, es klingt alles verdammt gut.
Ja, und dann hatten wir so eine schöne Airbnb-Wohnung. Wir sind extra nicht ins Hotel gegangen.
Ja.
Hatten so eine schöne. Und dann wird die ganze Nummer, die kleine holländische Treppe nach oben. Lebensgefährlich, aber irgendwie witzig. Ach, ey, ich war so begeistert. Und dann, ich gehe allein schon. Machst du das auch so gerne in fremden Ländern? Durch den Supermarkt gehen. Oh, ich liebe es.
Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, ja, würde mir ja keiner glauben, weil natürlich. Ich bin ja erst vor 3 Jahren in Deutschland angefangen, durch den Supermarkt zu gehen. Also ja, im Ausland traue ich mich das nicht.
Ja, und ich erinnere mich auch noch, wenn wir auf Malle waren, das hast du ja schön, du hast den Wagen geschoben und ich habe eingekauft, richtig?
Stimmt, eigentlich war ich gar nicht da. Nee, wirklich, ich war schon in Bogota. Im schlimmen Viertel, in den Slums unterwegs, aber in Holland Supermarkt, da traue ich mich noch nicht.
Ich liebe es einfach und Fla zu kaufen und Leute, labert mich nicht voll, dass das irgendwie ein Kunst ist, es ist mir scheißegal, ich will Fla haben.
Ja, natürlich.
Ich will Schokomilk haben.
Also Fla kenne ich auch noch aus meiner Kifferzeit in Holland.
Ja.
Ich bin in der Nähe der holländischen Grenze aufgewachsen, das heißt so, die Jugend wurde in Enschede in Holland, Hengelo verbracht.
Ja.
Und wenn man dann erstmal gekifft hatte, dann muss natürlich Fla kommen, ne?
Oder Schokomilk, je nach Geschmack aus der schönen 1 Liter Glasflasche. Und dann auch dann diese ganzen Sachen zu kaufen. Ach, ich war so glücklich. Dieser Tapeten, Leute, macht es einfach. Tapetenwechsel ist immer das Beste. So, und Pornstar Martini und Bitterballen. Ich habe ganz vergessen, was ich für ein Bitterballen-Junkie bin. Ne? Und dann habe ich einem erklärt, sagte, was ist denn Bitterballen? Ich habe gesagt, ja, man würde wahrscheinlich sagen, was einmal zusammengefegt wurde und dann in die Fritteuse gekommen ist. Aber ist egal.
Ja.
Bitterballen, 6 Stück mit Senf.
Du weißt ja in Deutschland auch nicht, was in so einer Frikadelle drin ist, ne? Aber
ja, genau.
Ja.
Manchmal muss es eben auch sein. Und
Bitterball.
Bitterball. Und ist eine indonesische Spezialität.
Ja.
Ne? Und jetzt komme ich. Holland kennt keine Maske mehr. Die Niederlanden keine Maske. Nichts mehr.
Okay, dann gäbe es ja auch nicht so Szenen wie mit Mario Barth im ICE oder mit dem Kollegen eben im Zug.
Also wir waren wir waren die Einzigen, die Masken getragen haben im Supermarkt oder in Geschäften.
Ja.
Der Rest, nein, kein Ding. Aber
weißt du denn eigentlich, warum Bitterballen heißen? Weil sie sind ja nicht bitter.
Nee, sie sind nicht bitter. Nee, sag doch mal.
Also, wer sich
ist
jetzt,
tatsächlich, glaube ich, eine indonesische Geschichte.
Ja, ja, und
ne?
Wir beide hatten ja immer so einen kleinen Hang in die Niederlande. Deswegen wissen wir, was das ist. Das sind ja so Art frittierte Fleischkroketten, so kann man ja auch sagen. Ne?
Ja, genau.
Und das ist ganz unterschiedlich. Mal Hähnchenfleisch, mal Kalbfleisch, manchmal auch alles zusammen, auch Rindfleisch. Ja, weil die früher zu Magenbitter gegessen wurden. Also man hat einen Magenbitter getrunken und dazu wurden dann eben Bitterballen gereicht.
Das klingt ja alles nur mehr als vernünftig, wenn du mich fragst.
Also das macht doch alles schon wieder einen Sinn. Zusammen noch mit dem Pornstar-Martini. Wie schön kann das Paradies eigentlich sein?
Ich sage es dir, es kann paradiesisch sein. So, dann waren wir noch in Burgers Zoo. Ja, jetzt werden wir schon wieder einige aufheulen und sagen, ja, in Zoo gehen, um Gottes Willen, ne? Aber
ja, kommt sehr schlecht in Puff.
So, eben.
Man muss die Sachen auch mal vernünftig begründen.
Ja, wo hätten wir denn mit den Kindern hingehen sollen? Ja, jetzt aber bitte mal selber überlegen.
Ja,
ne?
Genau.
Mann, bevor man das Maul aufmacht.
Ja, weißt du, jeder hat was zu meckern.
Ich kann das ganze Geschiss nicht mehr hören. Aber da kommen wir später noch drauf. Ja. Ich bin heute so richtig in Fahrt.
Ich merke das schon.
Ey, Burger Zoo. Und ich war da vor 20 Jahren schon mal. Und vor 20 Jahren war da schon ein Zoo oder ein Tierpark, die hatten folgendes Konzept. Und zwar riesengroße Gehege für die Tiere.
Ja.
Und zwar haben die dann ein riesengroßes Gehege für die Löwen. Und da ist da nicht einer, sondern dann sind da 5 Löwen. Also das ist wirklich richtig groß und die Tiere können sich da auch verziehen.
Ja.
Mit Baumbestand und sowas alles. Und wenn du Pech hast, siehst du die dann auch relativ schlecht, weil die sich einfach vor dir verziehen.
Weil die machen, weil die was sie dann, wollen.
Ja, genau. So ungefähr so. Also dieser Zoo, Leute, wenn ihr euch dafür interessiert, wirklich, die versuchen das schon wirklich sehr, sehr, sehr nachhaltig und in Anführungsstrichen tierfreundlich zu machen. Ja. Hat uns sehr gut gefallen. Hat uns sehr gut gefallen. Was du da eben nicht hast, ist eben, dass irgendein armes Vieh auf 3 Metern hin und her läuft.
Ja.
Sondern, und dann kannst du immer so guckt es euch an, fahrt hin. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert gewesen. Hat sich viel getan. Uns hat das jedenfalls tierisch viel Spaß gemacht.
Ja.
Und es hat echt auch mal wieder gut getan.
Ja, also klingt alles gut.
Ja.
Ich überlege gerade, ob ich es erzählen soll. Mache ich jetzt mal einfach, weil es war eine andere Zeit, Leute. Beruhigt euch wieder.
Ja.
Die 80er, Anfang der 90er, als ich in Arnheim mein Unwesen getrieben habe, da gab es tatsächlich einen Laden mit Zwergenwerfen. Ne? Ich erzähl's ja nur weiter.
Ich dachte sowas. Ja, erzähl. Komm, es ist ja.
Es gab ähnlich wie in Wolf of Wall Street waren da eben so Kleinwüchsige, die sich in Dienst der Unterhaltung gestellt haben und die hatten so Helme auf dem Kopf und so Anzüge an, wie so Stuntmänner und da konnte man so eben diese Kleinwüchsigen nehmen und die auf so eine Zielscheibe werfen.
Das kann ich nicht glauben, das saust du dir doch gerade aus dem Finger.
Das ist 35 Jahre her, da hat man wusste es doch damals nicht besser. Also bevor mich jetzt alle anschreien und anschreiben vor allen Dingen, ich war nur Zuschauer, ich habe nicht mitgemacht, ich habe es mir nur angesehen.
Damit hast du dich doch schon schuldig gemacht, bist du denn damals nicht aufgestanden und hast gebrüllt, Einhalt! Ich gebiete Einhalt!
Damals war doch keinem klar, dass das nicht politisch korrekt ist. Selbst die Kleinwüchsigen waren ja da begeistert, weil sie so viel Geld verdient haben.
Es ist unfassbar.
Oder?
Sowas hat es wirklich gegeben.
Ja, Zwergenwerfen. Und
Stars.
Ich bin, wie gesagt, fassungslos. Ja, ich erzähle es nur weiter. Ne?
Wie gesagt,
ich habe es gesehen und...
Das kann ich nicht. Oh Gott, das gibt Theater. Aber egal. An dieser Stelle vielleicht einfach mal zur Auflockerung die kurze Begrüßung.
Zur Besinnung.
Ich begrüße den Prinz Eisenschmerz der ritterlichen Tafelrunde. Das Excalibur im Stein der Leidenschaft, im Schafte der Leidenschaft, den Klockör der Lust. Den wiedergeborenen Tibet-Terrier der Erinnerung, den Borderliner-Collie mit den schönsten Locken, Senor Chuco Chuco, Mr. Wham Bam, Thank You Ma'am, den Triebwagen des ICE Dolce Vita, Monsieur Fick Frosch 3000.
Unfassbar, ey, es ist doch alles unfassbar.
Ich grüße Atze Schröder. Mr. Fick Frosch, Monsieur Fick Frosch 3000, das klingt gut, ne?
Ja, wenn du es noch etwas französischer aussprichst, dann...
Monsieur Fick Frosch.
So, jetzt bist du auf der sicheren Seite, weil vorher...
Man könnte
ja hier und da bei den Begrüßungen denken, dass du Sexist bist, aber nein.
Nein, überhaupt nicht.
Du schilderst nur, was durch die Großhirnrinde zieht.
Natürlich. Ich hatte früher einen Kumpel in Dortmund und der hat zu allen und jeden immer Fickfrosch gesagt. Und das fiel mir neulich wieder ein. Das war echt auch so einer, der war auch so ein bisschen latent strange, würde man heute sagen.
Ja.
Etwas sonderbar, ne? Und der war so ein bisschen unberechenbar, aber ich kam damit immer ganz gut klar.
Ein Original, sagen wir mal. Ja, danke für die Begrüßung. Ich hatte einen Kumpel in Gelsenkirchen, der sagte immer zum Abschied und auch beim Telefonat, auch kurz vorm Auflegen, also bevor der Hörer dann draufkam, statt Tschüss sagte er immer 1000 Meter. Und im Ruhrpott irritiert sowas ja keinem. Aber wenn jemand aus der Schweiz anrief, haben die nochmal angerufen. War ja aufgelegt. Entschuldigen Sie, Sie haben 1000 Meter gesagt, oder? Ja, was denn? Nee, alles gut. Also, 1000 Meter.
Ja, das ist genauso wie ungewöhnlich wie einer, der durch die Gegend läuft und sagt immer, Fresse, Fickfrosch.
Ja, darauf wollte ich ja hinaus, ne? Genau.
Ja. Fickfrosch, und das ist mir neulich wieder eingefallen. Da dachte ich mir, so muss ich dich auch mal wieder begrüßen. Übrigens, ja, du wirst es nicht glauben.
Ich staune jetzt.
Aber sitzt du?
Ja, ich habe mich nochmal extra hingesetzt. So.
Ja, halt dich fest. Ja. Hältst du dich fest?
Wie verrückt.
Pass auf, passt du auf.
Ich pass auf.
So, ich sitze gestern.
Nee.
Und jetzt, ja, pass auf, ich sitze gestern einfach so mit meinem morgendlichen Latte Macchiato. Mache ich mir morgens immer so ein schönes Glas und dann sitze ich da bei uns und dann gucke ich nach draußen in unseren Garten und auf einmal landet er in meinem Garten. Und ich dachte, ich wäre verrückt. Ein Wiederhopf! Ein Wiederhopf!
Ja, jetzt für alle Nicht-Ornithologen so wie mich, wie muss man sich das vorstellen, wie ein Adler?
Nein, ein Wiederhopf, jetzt wirklich mal völlig im Ernst, ist sehr, sehr, sehr selten.
Ja.
Und er ist Vogel des Jahres, also diesen Jahres, ist der Vogel des Jahres.
Nicht nur im Sauerland, ja.
Und er ist, er hat so einen Kamm, so einen orangefarbenen, gefiederten Kamm. Und ist ungefähr drosselähnlich groß und weiß, schwarz-weiß und mit Orange. Sehr auffällig, hat einen ganz langen Schnabel.
Ja.
Und ist wirklich sehr, sehr selten.
Ja.
Und landete zweimal in unserem Garten. Und ich konnte ihn nicht fotografieren, weil jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin und vorsichtig zum Fenster, ist er wieder abgehauen. Und ich war so begeistert, weil er wirklich Vogel des Jahres ist und er wirklich sensationell toll aussieht.
Ja, da war bei euch doch genau richtig.
Wie so ein Punker eigentlich so. Echt wie so ein Punker. Müsst ihr alle gleich mal googeln. Und jetzt kommt das Beste. Heute sitze ich da und denke, vielleicht kommt er nochmal wieder. Mach am Handy mal Instagram an und sehe ein Video von Maria Furtwängler. ein Video von Maria Furtwängler,
ja.
Die unserer eiskühlen Blondine
Tatortkommissarin
Charlotte Lindholm, also wirklich von dieser wahnsinnig erotischen Maria Furtwängler, wie sie ganz mondän ein Video von sich gepostet hat, wie sie in der Döbritzer Heide steht. Und was sagt sie? Ja, ich bin hier in der Döbritzer Heide. Und mache Birding. Birding ist jetzt das ganz Neues. Birding, Vögel beobachten. Boah. Birding.
Birding. Und sie sagte, Fickfrosch war gestern.
So, ich bin hier in der, ja genau, Fickfrosch war gestern. Ich sagte, ich bin jetzt hier in der Döbritzer Heide. Ich habe in meinem Leben noch keinen Wiederhopf gesehen. Und eben habe ich einen gesehen. Und da habe ich mir nur gedacht, so, bitte, jetzt kommst du.
So schließt sich der Kreis, noch bei, ne?
Ja, gestern noch bei uns hier im Garten. Und dann ist diese wahnsinnig tolle Schauspielerin, ach, ein tolles Video von sich, wie sie irgendwo auf einer Heide steht und ein Wiederhopf sehen möchte. Und da kannst du mal sehen, wie international es hier im beschaulichen Hamm.
Ja, in eurem Garten.
Ja. Ja. Ist ey, und ja, was haben wir nicht
Monaco
alle schon gehabt?
Ist ja auch so quasi so ein Teil Frankreichs, so klar ein eigener Staat. Aber so muss man ja das ja bei euch auch sehen. Euer Anwesen, nun gewiss auch nicht klein, aber ist ja quasi wie der Edelstaat in Hamm.
Ja.
Im eh schon teuren Hamm. So.
Ja. Und was haben wir nicht hier alles hier? Eicheleer haben wir im Garten schon gehabt. Wir haben Grünspechte, Buntspechte, Sperber, die habe ich damals auch, als wir eingezogen sind, das erste Amtshandlung war, vor unseren Augen, also aus dem Küchenfenster konnten wir es genau sehen, ein Sperber, eine Amsel zerlegte, Fasane im Garten und was weiß ich nicht nur alles. Und jetzt sage ich dir, da machen Leute teure Ausflüge in zum Birding, da kannst du doch bei mir im Wohnzimmer sitzen mit einer schönen Latte Macchiato.
Ja.
Und kannst den Wiedehopf sehen, den Vogel des Jahres.
Und die Einladung gilt auch für Maria Furtwängler.
Ja.
Und auch für Hubert Burda, ihren Gatten.
Ja.
Ach, weil der ist ja auch nicht größer, viel größer als
vielleicht,
ein Wiedehopf.
Vielleicht stell.
Wiedehopf, der wird ja deinem Garten gar nicht auffallen, oder? Ich weiß noch, als ich habe ja zusammen gedreht mal mit
Götz. Mit Maria?
Nee, nicht mit Maria, sondern mit Götz, wie heißt er, der früher beim James.
Otto.
Mit Götz Otto habe ich mal zusammen gedreht. Ach so, ne? In dem U-Boot-Film. Und dann hat Götz, weil er, du kannst dich sicher an die Zeit noch erinnern, als er im James Bond mitgespielt hatte, da wurde er so als unser internationaler Star gefeiert in Deutschland für so ein paar Jahre, ne?
Ja, völlig richtig.
Und dann haben die sich vom Bambi überlegt, ach, denn der Götz Otto, der muss den Bambi moderieren. Super Idee. Ja. Er fand die Idee nicht ganz so super, aber es wurde gut bezahlt und er versprach sich auch einen Karrieresprung, weil wenn du Burda erstmal im Rücken hast, ne, der Preis ist ja vom Burda gestiftet, dann läuft alles, also von der Bunden sozusagen. So, was ja im Verlagshaus Burda eben erscheint. So, und dann Götz hat sich überreden lassen, ich mach's. Ja, gab auch, wie gesagt, gut Geld und denkt sich, scheiße, ich bin ja gar kein Moderator. Aber dann geprobt, dann Generalprobe, lief auch vieles noch schief. Und er war nervös bis zum Anschlag. Also wirklich schweißgebadet saß er in seinem Smoking in der Garderobe, so eine halbe Stunde vor der Show. Und irgendwann flog die Tür auf, Hubert Burda kommt rein, um ihm alles Gute für die Moderation zu wünschen. Das machte ihn noch nervöser.
Ja.
Und dann, nein, wirklich alles Gute und Hals- und Beinbruch. Hubert Burda geht zur Tür raus, hat die Klinke schon in der Hand und dreht sich nochmal um. Und Otto, denken Sie dran, ich kann wenig für Sie tun, aber ich kann eine Menge gegen Sie tun.
Ach, das ist ja toll, wie aufmunternd.
Ja, und dann ist Götz, glaube ich, erstmal zur Toilette und hat gereiert von Nervosität. Und von Maria hört man auch so die ein oder andere Geschichte.
Also wer den Wiedehopf sehen möchte, da kann ich nur sagen, der hat mein Herz im Sturm erobert.
Ja.
Und kann gerne sicherlich auch mal hier auf meinem Sofa sitzen und mit mir zusammen auf den Wiedehopf warten. Also Angebot steht, Shoutout geht raus.
Aber dann habt ihr den teuren Champagner da, weil Madame ist, glaube ich, nicht so einfach zu handeln.
Echt?
Ja. Ich habe mit Leuten gesprochen, die mit ihr in Mumbai gedreht haben für eine Charity-Sache.
Ich sage jetzt ehemals Bombay für alle die.
Genau, dem früheren Bombay, dem heutigen Mumbai, dem früheren Bombay, davor Mumbai, davor Bombay, davor Mumbai.
Ja?
Das ist daher auch eben Bollywood, der Name Bollywood, weil es ja früher noch Bombay hieß, im heutigen Mumbai. Ja. Was ja viele nicht wissen, dass es früher Bombay hieß.
Ja.
Aber heute Mumbai.
Und was viele auch nicht wissen, ist, dass es auch Nollywood gibt, aber das ist dann wiederum Nigeria. Aber
genau, und auch größer als Hollywood. Ja, auf jeden Fall, man hat da gedreht für so ein Charity-Ding. Und da musste Maria auch mit in die Slums und so und auch mal auf so einem Müllhaufen stehen mit zwei Waisenkindern an der Hand. Und das, da hat sie sich doch wohl sehr, sehr pikiert und das war so gar nicht ihr Ding. Und dann, da musste quasi vorher alles nochmal, wie sagte.
Sauber gemacht werden,
oder? Sagte Bolt so schön, erstmal ein Spray drüber. Über alles. Ja,
gegen diese Gerüche, gell? Ja. Dass sie da noch nichts gemacht haben gegen diese Gerüche.
Und also, dann hieß das so, und bitte, Kamera an, und dann auf Schalter die wohltätige, gut aussehende Lady. Und im Kasten hieß dann, tschüss, Heli, ab in den Fünf-Sterne-Bunker.
Aha.
Nur, dass du es mal gehört hast. Also,
ja, ich weiß nicht, ob ich das so glauben kann. Wer dabei war, bitte schreibt mir. ob das alles gelogen ist.
Ich habe es ja auch nur gehört von allen, die dabei waren. Und ich kann das auch nicht glauben.
Ja, ich glaube, das ist ja auch unverpacktes. Hast du das von, wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen, aber es muss so sein, ich habe so eine Wahnsinn. Hast du, Manuel Neuer, hast du sein sympathisches Porträt im Spiegel gelesen?
Nee, aber komisch, dass du sagst, ist der Zufall. Ich habe mir gestern nochmal das Foul angesehen, während des Finales 2014, wo er in den argentinischen Stürmer, ich glaube, das war Agüero, war es, glaube ich, wo er so rein, eigentlich hätte der tot sein müssen und es gab nicht mal Gelb, ne?
Ja.
Kannst du dich da noch dran erinnern?
Nein, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. War das 2014, als wir Weltmeister geworden sind?
Ja, genau. Im Finale, wenn es Agüero war, dann er war schon durch sozusagen. Im 16er schon. Und wie heißt der? Mats Hummels lief noch einigermaßen mit. Und dann kam unser Bundesmanuel rausgestürmt und hat den umgemetert und mit dem Knie und der Hüfte quasi die Birne komplett weggehauen. Der Typ hätte tot sein können. Und es gab nicht mal Gelb. Hammer, ne?
Ja, weil Manuel so sympathisch dabei aussieht einfach.
Ja,
ne?
Das
ist dieses Babyface.
Der ist ja auch wirklich privat ein richtig, richtig sympathischer Kerl, das muss man sagen.
Ja, das glaube ich. Das las ich alles wirklich sehr gut. Aber am meisten habe ich mich gefreut, dass er am Ende des Interviews wohl auch erzählt hat, dass er neulich auf YouTube diesen ganzen Zusammenschnitte von Helmut Kohl und Spiegel TV gesehen hat, ne? Von welchem Sender sind sie?
Ja.
Von Spiegel TV, ne? Da kriegst du kein Interview, da geht's aber schön weg.
Ja.
Und das hat ihn so wahnsinnig amüsiert, diese Freundlichkeit, die keine ist. Das, ne? Also das hätte ihm sehr gut gefallen, also immer zu sagen, danke, da kriegst du kein Interview, bitteschön, da geht es doch einfach wieder. Und das hätte ihn so gefreut und da musste ich mich wieder daran erinnern, dass wir doch eine Zeit lang immer auf dem Boot dieses hatten, von welcher Band sind sie?
Ja.
Von Metallica. Ja, so sind sie auch, so sind sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Gitarrist.
Ja, weil der damals zu Panorama Reporter gesagt hat, sie sind ein erbärmlicher Journalist. Ne?
Es hieß ja mehr Journalist und Gitarrist. Und dass Manuel Neuer sich auch darüber so amüsiert, das hat mich gefreut.
Das ist auch wirklich ein feiner Kerl. So, bevor jetzt alle wieder die Messer wetzen, der Stürmer hieß Gonzalo Higuain.
Ach so, okay.
Genau, habe ich dazu auch nochmal richtig stellen können.
Ja. Und weißt du, apropos Top-Typ, weißt du, was ich gestern gesehen habe? Nein, kannst du nicht wissen. Ich habe auf Netflix eine Doku gesehen über Karel Gott.
Ja.
Eine zweistündige Doku über Karel Gott genannt, sagen wir so, die hieß jetzt nicht Hallo Gott oder sowas, nein, Karel. Karel. Und es war ein Tipp von meinem Freund Carsten, sagte, guck da mal rein.
Ja.
Und was soll ich dir sagen? Ich habe natürlich gedacht, ja, Gott, Karel Gott, sonst noch was. Meinst du, ist es jetzt soweit? Aber ich habe es zu Ende geguckt.
Es stellte sich raus, dass er eigentlich in Tschechien gar nicht als Sänger bekannt ist, sondern als Gangster-Rapper.
Er war auf jeden Fall national, also, kann ich dir sagen.
Ja, siehst du, wir haben Neuer, die haben Gott.
Ey, da war aber hier im Prager Dom Nationaltrauertag die ganze Abteilung aber. Ne?
Aber
und über 50 Millionen verkaufter Tonträger und so weiter. Und das Doofe war, es war interessant.
Ja.
Weil du, also so ein Typ wie ich oder du, Schlager, wir haben es gehasst als Jugendliche natürlich und als Kinder. Du gehst da natürlich einfach mit einer Tonne Vorurteilen raus. Ne? Ja, er hier. Einmal um die ganze Welt. Und die Taschen voller Geld, biete dich meine.
Ja, unser Abschlusssong live.
Ja.
Bushido.
Free my young.
Ein Leben lang.
Ein Leben lang. Und du hast natürlich hier goldene Stimme vom Prag. Ja, aber die haben ihn sozusagen, als er 79 war, haben die ihn begleitet. Und er ist ja mit 80 gestorben. Und während sie ihn sozusagen begleitet haben mit der Kamera für diese Doku zum 80-Jährigen,
ja,
ist er nochmal wieder an Leukämie erkrankt. Ja, es war einfach interessant, weil so einfach ist es natürlich wieder gar nicht. Ne? Von wegen Schlager, der hat natürlich alles gesungen. Jazzige Sachen, Swing-Sachen und, sorry, man muss jetzt, ich muss es jetzt mal wirklich sagen, er konnte auch singen.
Ja.
Fertig aus. Ja. Ist leider auch so. Ne? Und man kann jetzt so sagen, dass einem das nicht gefällt und oder dass die Art zu singen einem nicht gefällt, aber technisch ist das schon alles sehr exquisit gewesen.
Fachlich gut.
Ja, und er hatte auch eine Menge interessante Sachen zu erzählen einfach. Die geht 2 Stunden lang und nach 1 Stunde musste ich abbrechen, weil ich konnte das Gejaller nun wirklich nicht mehr hören. Ich bleibe radikal ehrlich. Ich konnte das Gejaller dann nach 1 Stunde wirklich nicht mehr hören. Und am nächsten Tag habe ich sie dann zu Ende geguckt und am Ende sogar tatsächlich mir Tränchen verdrückt, als er dann gestorben ist. Und natürlich so, wie alle Künstler, hatte er noch am Ende diesen und jenen Tipp zu erzählen und wie er die Sache so sieht. Das war schon interessant. Also wer keine Angst hat, ruhig mal rangehen, ja, auf Netflix Karl gucken. Möglich, ja, den Horizont erweitern.
Ja, ja, ja. Warum nicht? Ne? Apropos so. Höchstleistung. Hier war Hamburg-Marathon am Sonntag.
Ach.
Ja. Unschwer daran zu erkennen, dass morgens ab 9 Uhr ein Heli in der Luft ist.
Ja.
Und zwar den ganzen Tag. Es hat was Internationales. Es kann dann nur G20 oder Hamburg-Marathon sein. Und dann, ja, wir sind spazieren gegangen, mussten einmal die Strecke so queren am Mittelweg.
Ja.
Und als wir zurückkamen, mussten wir die Strecke wieder umgekehrt queren. Und da stehen ja auch immer Leute, die alle anfeuern und so.
Ja.
Hey, hier, du schaffst das, super. Ne? Sind am Klatschen, so Grüppchen stehen dann teilweise da. Man kennt sich nicht, aber jeder wird beklatscht und so. Und da, wo wir über die Straße sind, da war so ein Ordner. Der hatte so eine gelbe Warnweste an. Und als wir zurückkamen, hatte er wohl ein paar Bierchen zu viel, ne?
Ja, okay.
Und war dann auch am Anfeuern, aber eher so, ey, lass ihn nicht hängen, hau rein, du Schlappschwanz. Oder renn, du Wichser. Und so der
Knopf. Renn, du Wichser. Oh Gott, ist
ja, und auch bei den Frauen. Schmiss er dann hinterher, komm mal aus der Hüfte, du Erna, ey.
Oh, ist das lustig.
Ey, das war so witzig. Ich hätte am liebsten mitgenommen.
Wusstest du, dass ich zweimal mit meinen Alto Bellies, damals mit meiner Gruppe, am Zieleinlauf Musik gemacht habe? Die mussten wir uns morgens um 9 oder was weiß ich da hinstellen und um 10. Und das war so bizarr. Da standst du auf so einem LKW und die kommen da alle angeschmachtet und du bist da. It's the honky tonk woman. Gib me. Und wir waren da am Jodeln.
Ja, ist ja nicht schon schwer genug.
Jetzt hast du ihn gemacht, ich wollte ihn gerade
selber. Ach so, Entschuldigung. Aber, Entschuldigung.
Nein, das, ich bitte dich, wenn ich den noch da hinlege, dann erwarte ich auch, dass du dagegen trittst. Natürlich hatten die es schon schwer genug.
Ja, ne? Till, kommen wir mal zu unseren Mails.
Ja, übrigens, den muss ich noch gerade wegschicken,
ja,
wo wir gerade bei solchen, am Sonntag, hast du das zufällig auch gehört, da war Doro Pesch noch bei WDR im Frühstücks, irgendwie als Frühstücksgast. Und die ist ja auch ganz tolle, ach, die ist ja eigentlich auch ganz patente, ne? Aber weißt du, was ich richtig lustig fand, ist so, wie die spricht, ne? Ja, Doro, du hast ja auch wirklich teilweise schwere Sachen erlebt. Ja. Ich habe total schwere Sachen da erlebt. Und da waren wir da und da unterwegs. Ja, und haben da total viele Fans. Und ja, was da gerade passiert, ist echt schwer. Und ich musste so, ich fand das so bizarr, wenn Leute erzählen, wenn irgendwas ganz schrecklich ist, aber du das der Stimme gar nicht anhörst. Weißt du? Das hat mich total wahnsinnig gemacht. Die Stimme war immer total positiv und immer, ja, 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 total.
Naja, man und, hört ja tatsächlich auch von Doro, dass sie so ein super durch und durch positiver Mensch ist, ne?
Ey, absolut. Und so klingt die auch, auch wenn die dann eben halt gerade erzählt, wie schwer das ja. ihre Fans jetzt gerade in der Ukraine haben.
Ja.
Aber auch da denkt man so oft in Klischees, wie bei Karel Gott, deswegen komme ich da jetzt aber kurz nochmal als letzten Rückbringer da drauf. Manchmal muss man die Klischees und die Vorurteile einfach mal in die Ecke stellen und solchen Leuten einfach vorurteilsfrei zuhören. Da kann man echt eine Menge auch mitnehmen.
Ja, 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 klingt gut.
Unbedingt.
Klingt gut.
Aber das, kommen wir zurück, entschuldige, ich habe dich.
Uns läuft die Zeit so weg. Wir sind beide ja, heute ja. so in Plauderlaune.
Ja, ja,
Das
ja.
würde einen tollen Abend geben, wenn du jetzt in Hamburg wärst oder ich in Hamm, ne?
Ja, zumal ich auch noch eigentlich über den neuen Bond sprechen wollte, ja, den ich auch noch gestern gesehen habe.
Ja, sag mal, guckst du denn, siehst du denn nur noch vor der Mattscheibe? Da draußen gibt es auch noch ein wahres Leben, ne?
Ja, da war ich ja. Aber gut, du hast ja völlig recht. Wir können den neuen Bond etwas verschieben und auch, warum ein Personalausweis heutzutage so teuer sein muss und dass man den selber bezahlen muss. Wir kommen jetzt, was wolltest du denn überhaupt machen?
Ich wollte mit dir über unsere Die Mails Zuschriften sprechen. Reden.
Oh ja. Oh ja.
Guck mal, und da war ich mir heute nicht sicher. Ich, wie gesagt, ich habe den ganzen Tag Interviews gegeben, war eben noch beim ZDF und habe da auch über Zuschriften gesprochen. Und da war ich mir hinterher nicht mehr sicher, als ich auf dem Fahrrad saß. Sagt man heute noch Zuschriften oder einfach nur Mails?
Ja, das ist eine gute Frage, ne?
Ich weiß es auch nicht. Wenn es einer weiß, soll schreiben.
Ja, ja, ja. Wusstest du übrigens, dass der Wiedehopf.
Und Wieder ist nicht der Mann, ist nicht Hubert Burdach gemeint.
Wusstest du eigentlich, dass man früher auch gesagt hat, du stinkst wie ein Wiedehopf?
Nee, ich kenne nur Puma serbischer Männerpuff.
Ja, bei uns hieß es früher, das riecht hier wie im persischen Puma-Käfig.
Ja.
Du stinkst wie ein Wiedehopf, weil der Wiedehopf so ein Sekret aus seiner Bürzeldrüse ausstoßen kann, was sehr... sehr eklig riecht. Deswegen hat man früher auch schon mal gesagt, du stinkst wie ein Wiedehopf. Interessant, ne? Oder nur
Kannte ich noch nicht.
Oder nur teilweise.
Nee, ich werde jetzt wechseln von Puma-Käfig auf Wiedehopf.
Ja,
klingt auch besser.
Wo er doch auch Vogel des Jahres ist.
Ja, natürlich. Und wer ein Bürzel hat, ist hier eh schon willkommen. Und vom Scheitel, früher sagt man von Scheitel bis zur Sohle und da sagt man eben vom Bürzel bis zum Schwanz.
Ne? Ja.
Nicht doppeldeutig.
Die Säge und den Schwanz gebraucht man ganz. So, ich habe ja eine Zuschrift bekommen und über Instagram haben mich sehr, sehr, sehr viele Cousinen angeschrieben bezüglich der ganzen Geschichte Anerkennung bekommen als Kind. Und da schreibt hier eine Cousine, eine weibliche Cousine, hallo Till, ich muss dir schreiben, hab euch gerade gehört und war von den Socken, weil ich hundertprozentig weiß, wie du dich fühlst, denn es geht mir ganz genauso, momentan ist es besonders schlimm. Ich habe als Kind nie Zuspruch bekommen, nur Kritik. Als ungeplantes drittes Kind mit 11 und 16 Jahre Abstand zu den Geschwistern weiß ich, wie es ist, ungewollt zu sein und dieses Gefühl trage ich leider bis heute mit mir herum. Es gab keine Person, die mir mal den Rücken gestärkt hat und Zuspruch kenne ich auch nicht. Ich brauche viel Lob und Anerkennung, was mir aber peinlich ist. Ich bin furchtbar unsicher und wenn ich mit Menschen zusammen war, habe ich danach Stress, eventuell etwas Falsches gesagt zu haben. Und damit gehe ich mir selbst auf die Nerven. 46 Jahre alt bin ich und dann sowas. Als ich heute exakt das von dir gehört habe, war ich dermaßen gerührt und möchte mich ganz herzlich bei dir für deine Offenheit bedanken. Die Tatsache, dass so ein klasse Typ, das habe ich jetzt nicht.
Ja, du liest ja nur vor.
Genau. Mhm. Ich finde deine Einstellungen wirklich super und gescheit. Vielen Dank. Die gleichen Probleme hat, ist sehr tröstlich. Ich fühle mich manchmal furchtbar alleine auf der Welt und das seit Kindestagen. Dabei habe ich einen absolut großartigen, lieben Mann und bin dankbar für unsere Tiere und unsere kleine Ponderosa. Ja, danke schön. Das ist, vielen Dank für das Lob. Da bilde ich mir aber jetzt wirklich nichts drauf ein. Dieses Gefühl, allein zu sein, das kenne ich sehr gut. Und das, weißt du, was das, Atze, weißt du, was das Teuflische ist?
Sag mal.
Das kann man keinem beschreiben. Es ist oftmals so, weil, weißt du, jetzt so Menschen wie ich zum Beispiel oder diese Frau.
Ja.
Wir haben Kinder, Menschen, turbulentes Leben.
Ja, ja.
Du bist Künstler, ja. Ne? Und trotzdem kann ich das so nachvollziehen, was diese Frau ist. Ich fühle mich manchmal, seit ich 14, halb, 15 bin, fühle ich mich Mutterlein auf hoher See. Also ich kann
ja,
das,
nach wie vor.
Ja, ja.
Ach.
Ja. Und ich weiß auch, dass das doof klingt oder so, ne? Und aber das ist immer noch eigentlich mein Grundgefühl, ne?
Ja, nach wie vor. Und ja. Was würdest du antworten, wenn man sagt, jetzt ist ja auch mal gut, irgendwann stehst du doch am Ruder deines Lebens?
Ja, sage ich ja selber auch. Und ich weiß ja auch, dass ich einfach Kinder habe und viele Freunde und sowas alles. Aber es ist eine Art Grundgefühl. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also das ist so eine Leinwand, vor der du dein Leben gestaltest. Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder es ist auf jeden Fall irgendwo im Fundament, im Gebälk sitzt es.
Ja, genau. Es ist im Fundament.
Ja.
Es ist im Fundament. Und es ist so eine Art Gefühl, wo man sich immer denkt, nicht, dass man sich unbedingt alleine, ja, ich kann das schwer beschreiben, trotzdem man auf einer Party ist oder irgendwie trotzdem man wirklich die schönsten und tollsten Freunde und Menschen um sich herum hat, denkt man immer noch, ich bin irgendwie alleine. Ich kann das unheimlich schwer beschreiben, was das für ein Gefühl ist.
Ja, deswegen wäre es ja auch, ist es das ja wert, sich jetzt dem nochmal zu nähern, ne? Weil ich will es so auch umfänglich verstehen.
Aber sie schreibt das ja auch so, ne? Sie schreibt ja auch, ich fühle mich manchmal furchtbar alleine auf der Welt. Vielleicht ist es so, dass man sich irgendwie abschottet, um nicht gekränkt werden zu können. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Oder dass man für sich entschieden hat, es weiß ja doch keiner, wie es mir geht. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob das, das hört sich dann aber immer so selbstmitleidig an, aber ich meine das gar nicht selbstmitleidig.
Nee, so habe ich es auch tatsächlich nicht verstanden.
Ne? Es ist einfach irgendwie nur so, als ob es eine Art Autismus ist.
Ja.
Ein sich nicht ankoppeln können oder als ob man sich nicht angekoppelt fühlt.
Ja, ja.
Ja? Und also ist verrückt. Also ich habe eben, kann das, will auch jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber ich kann mich damit verbinden, wenn sie da schreibt, ich fühle mich manchmal furchtbar alleine auf der Welt.
Gab's noch?
Auch wenn sie ja selber sagt, sie hat selber Kinder und einen tollen Mann und viele Tiere um sich herum. Aber bei mir ist das so, ich liebe ja, es nachts durch Haus zu gehen.
Ja.
Wenn alle schlafen. Weil ich dann letztendlich alleine bin und trotzdem nicht alleine bin. Also ich weiß, die schlafen da alle in ihren Zimmern.
Ja, ja.
Ne? Das heißt, ich bin nicht alleine, aber trotzdem bin ich alleine und finde das irgendwie auch manchmal ganz gut.
Ja, okay. Wenn ich da mal für mich übersetze, also du streifst durchs Haus, alle schlafen.
Ja.
Du bist eigentlich alleine sozusagen, aber du weißt, sie sind da, ne?
Ja.
Und das ist das Gefühl, was du auch magst.
Ja, oftmals mag ich das.
Ja.
Oder ich glaube, dass wir beide auf engstem Raum so gut klarkommen, weil, genau deswegen, also weil ich auch Gesellschaft haben kann, aber nicht reden muss.
Ja.
Ne?
Ja.
Es ist dann egal.
Ja. Ich meine,
wir haben ja nun wirklich viel Zeit.
Stimmen dazu?
Wir, Ja, ich wollte gerade nur sagen, weil wir haben ja nun wirklich viel Zeit auch auf engen Raum verbracht.
Ja.
Hatten aber keine Probleme, ja auch mal stundenlang nichts zu sagen, ne?
Ja.
Oder du bist früh ins Bett gegangen, weil du müde warst von der Tour. Und ich bin dann einfach, hab dann, was weiß ich, noch da rumgesessen und gelesen oder Fernsehen. Ist ja, bei uns gibt's ja keinen Zwang, irgendwas zu reden müssen. Ne? Tatsächlich. Außer jetzt im Podcast.
Ja, ne? Also
doch, ja. Ja. Ja, und dann schrieb mir noch jemand hier, ach ja, es gibt da wohl ein Buch, das heißt Das Drama des begabten Kindes von Alice Miller.
Ja,
das
ja.
Das wurde auch sehr empfohlen und da geht es ja wohl, in dem Buch geht es um, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht es darum, dass Alice Miller gesagt hat, dass Kinder ein natürliches narzisstisches Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Zuwendung haben.
Ja.
Es ist der.
Ah, okay, also, okay, ja.
Ne, es ist also sozusagen der ureigenste Wunsch eines Kindes, als das Zentrum der eigenen Aktivität gesehen, beachtet oder ernst genommen zu werden.
Ja.
Und das ist die Erfüllung dieses Bedürfnisses ist wichtig zur Bildung, sagt Alice Miller, eines gesunden Selbstgefühls und Selbstbewusstseins.
Ja.
Ne? Und ja, und deswegen, ja, das scheint wohl bei solchen Kindern wie mir eben halt auch ein bisschen gestört zu sein.
Und kann man daran arbeiten?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht habe ich da selber dran gearbeitet,
ja.
Indem ich einfach indem ich einfach Künstler geworden bin, ne, und einen Weg auf die Bühne gesucht habe.
Ja.
Das ist ja sowieso. Ich würde mich ja, ich weiß nicht, wie du dich bezeichnest, aber ich würde mich mal als reinrassiges Two-Face bezeichnen.
Ja, ne? Ja.
Als jemand, der auf die Bühne geht und komplett mutiert und der aber unbedingt im Privatleben nicht das Bedürfnis hat, da den großartigen Entertainer Maxe zu machen.
Ja, ja. Ja, aber zwei Seiten hat ja auch jeder, oder?
Ja.
Würde ich schon sagen.
Ist das so?
Ja, 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 jeder.
Wie würdest du das bei dir betrachten? Aber du hast das ja eigentlich auch. Du bist ja auch eigentlich eher. Aber du bist schon mehr Partymensch als ich. Definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist eigentlich eine Standardfrage. Ich habe den ganzen Tag wieder Interviews gegeben. Jetzt ist auch viel Print dabei und die Frage kommt immer. Sind Sie denn privat genauso wie auf der Bühne?
Und was sagst du dann?
Man sucht immer nach Vergleichen. Und dann habe ich heute, eigentlich antworte ich jeden Tag was anderes, aber die Aussage ist dieselbe, ja, dass ich privat natürlich anders bin. Dass ich sage, stellen Sie sich vor, ich wäre ein Sänger. Da würden Sie auch nicht denken, dass ich den ganzen Tag singend durch die Gegend laufe. Ne?
Ja.
Wenn ich aus dem Studio raus bin oder von der Bühne runter, dann höre ich sicher auf zu singen. Singen vielleicht nochmal für mich, aber ich werde ja nicht jetzt die Antworten singen. Und an der Stelle sehen es die meisten auch ein. Und dann kommt immer, ja, sind sie privat etwas ruhiger? Und natürlich bin ich privat ruhiger und auch oft nicht so spontan und schlagfertig. Und das ist doch ganz klar. Und um das Ganze aufzulösen, kleiner Scherz am Rande, Komiker, der ich bin, sage ich, meine Freundin liegt quasi immer mit zwei Männern im Bett.
Ja.
Da lachen immer alle schon und um den Sack zuzumachen, sage ich zum Schluss dann, und ich habe die ganze Arbeit. Ja, ja, natürlich gibt es das öffentliche Gesicht und eher das Private.
Ich glaube aber, dass du aufgrund deiner Kindheit einfach ein sehr, dass bei dir diese Beachtung, die du bekommen hast als Kind, die der hat aber auch zu deinem gesunden Selbstwertgefühl geführt, glaube ich, ne?
Ja, wahrscheinlich, ne? Als du das letzte Woche erzählt hast, habe ich natürlich auch noch viel drüber nachgedacht. Und wahrscheinlich ist das so, dass ich so, wenn du schon mal auf einer Party etwas fremdelst und sagst, was sollen die ganzen Menschen hier? Ich überspitze jetzt, ne?
Ja, ja, alles gut.
Und da denke ich ja schon mal so, ach, so viel neue Gesichter, da stürze ich mich mal rein ins Getümmel. Ne? Das ist ja, ja, glaube ich, auch das, was du eben meintest, ne?
Ja, ja, ganz genau.
Ja.
Und ich bin ja eher der Typ, dass meine Frau immer gefragt wird, ist was mit deinem Mann? Ja, nee, dem geht's gut. Ja, soll er das mal seinem Gesicht erzählen, bla bla bla.
Ja, ja, dein Herz muss man erst erobern, ne? Man muss sich, da musst du erst Vertrauen schöpfen.
Ich bin nicht der König des Smalltalks. Das ist einfach eine große Komplikation für mich.
Ja, ja.
Ne, dieses Zwanglose, was du beherrschst, was meine Frau beherrscht, ich kann es einfach nicht so. Ne?
Ja. Ja, erstaunlich nach all den Jahren, oder?
Ja, obwohl ich, mittlerweile ist es ja, nehme ich das auch gar nicht mehr. Mittlerweile gehe ich auch einfach, wenn es mir dann wirklich nicht gefällt, haue ich da auch dann einfach ab. Das muss man ja auch.
Vor allen Dingen so, du denkst, jetzt kommt irgendwas. Mittlerweile gehe ich auch auf wildfremde Leute zu und nehme die schon mal in den Arm und so. Dann sagst du, ja, mittlerweile haue ich dann einfach ab.
Oh Gott, ey.
Das ist so lustig.
Ich weiß auch wirklich, dass ich früher am Anfang, wirklich auch, wenn Leute versucht haben, mich in den Arm zu nehmen, oh Gott, ey, stocksteif und ey, wirklich erstmal zurückgewichen bin und sowas alles, ne? Das hat sich ja Gott sei Dank alles schon gelockert.
Ja, ja.
Manchmal ist es ja, man muss ja auch nicht immer, ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Ich lese hier noch was vor.
Ja, ja, ja.
Moin, moin, Cousine Till. Ich höre gerade mit Freude, wenn auch ein paar Tage verspätet, die neue Folge Zärtlich Cousine und musste mich einfach mal melden. Bei der Passage über die körperliche Nähe und vor allem über das Verlangen nach Aufmerksamkeit und Anerkennung schossen mir direkt die Tränen in die Augen. Ich, 29 und wohlbehütet aufgewachsen, kenne diese Thematik trotzdem zu gut. In meiner Kindheit fehlten Anerkennung und Wertschätzung für Erfolge und Taten immer wieder und noch heute sitzt dieses Verlangen nach Lob und Zuneigung bei mir tief. Worte wie, darauf kannst du aber stolz sein nach einer bestandenen Prüfung oder sportlichen Herausforderung, verletzen mich meist mehr als rein negatives Feedback. Viel zu sehr hätte ich mir Sätze wie, wir sind richtig stolz auf dich oder du begeisterst uns immer wieder von der Familie gewünscht. Ich kann, wenn auch bestimmt nicht in so großem Maße wie bei dir, dieses Gefühl nachempfinden und musste mich einfach mal melden. Ja, du siehst, das ist jetzt nur eine kleine Auswahl
ja.
Von, glaube ich, wirklich 20 Direct Messages auf Instagram. Die ich alle auch gelesen habe und über die ich mich auch sehr freue.
Ja.
Aber du siehst wieder, wie sehr die Leute das triggert, ne? Und wie viele da das in sich haben und erst dadurch, dass wir es aussprechen, das verbalisieren können oder aufschreiben können.
Ja, ja.
Oder da auch zu sich finden.
Ja.
Danke, Leute, schreibt uns das ruhig. Dafür machen wir es ja.
Ja, ja. Ja, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ich finde, damit sind wir auch noch lange nicht fertig mit dem Thema. Das müssen wir immer mal wieder belüften. Ich glaube, das ist wichtig, darüber zu reden.
Ja, unbedingt, unbedingt. Es ist ja auch immer die Frage, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, der Unterschied ist ja oft, selbst in einer Familie, so groß. Mein Bruder, der würde wahrscheinlich hier zuhören und würde euch sagen, ja, das ist einfach, weil der Till immer wieder auf diese Herdplatte packen muss, obwohl ich ihm doch 100-mal gesagt habe, dass die heiß ist. Das würde mein Bruder jetzt sagen.
Ja,
ne?
Ja, okay.
Und weißt du, was ich ihm daraufhin mal gesagt habe? Ja, habe ich ihm mal gesagt, das ist richtig. Die Herdplatte ist heiß. Sagst du, hast aber nie draufgepackt.
Sehr gutes Argument.
Ne? Ich sag, ja.
Ja.
Ich weiß, also mein Bruder ist ein Typ, den ich wirklich auch liebe, aber der würde nicht auf die Herdplatte packen, verstehst du?
Ja.
Und der wundert sich natürlich immer über Menschen wie mich, die immer wieder da drauf packen, ne? Ich glaube aber auch, dass das mein Mut ist. Und jetzt drehe ich das Ganze mal ins Positive. Ich glaube, dass es auch mein Mut ist, eben halt auf die Herdplatte zu packen.
Ja, okay.
Und das finde ich auch gut an mir. So, Und damit lassen wir es jetzt mal, was diese ganze Geschichte angeht. Leute, überlegt nicht nur, was schlecht in euch ist oder was das für negative Auswirkungen hat. Ich kann auch mittlerweile sehen, dass ich auch einen Mut habe, aus dieser ganzen Geschichte heraus was zu wagen.
Ja.
Und das ist ja auch nicht schlecht, oder?
Ja, ich finde es richtig gut. Deswegen habe ich ja eigentlich auch so ein Interesse daran gehabt, was da zurückkommt.
Ne? Ja. Ne? Ja, ich brauche Aufmerksamkeit. Ja, und ich brauche viel Lob und Zuwendung. Und ja, ich habe wenig Beachtung gefunden. Aber ich habe was daraus gemacht, bin auf eine Bühne gegangen, bin in eine Band gegangen, habe was gewagt, habe mich auf eine Bühne oder in Theater-AGs irgendwo hingestellt und habe was gemacht. Oder habe trotzdem immer wieder auch körperliche oder Nähe zu jemandem gesucht. Auch wenn das ja dann oft hieß, dass man sich vielleicht wieder verbrennt.
Ja, gut verstanden. Ja, hast du schön die richtigen Bilder gebracht heute, fand ich. Ja, super.
Nein? Ja, das nur mal so als Abschied. Also ich glaube, dass unsere Schwächen auch immer gleichzeitig unsere Stärken sind.
Ja, ja.
Und ich sag's nochmal, wenn ich nicht so empfindsam wäre oder so sensitiv, ne, dann könnte ich auch nicht meine Kunst so machen. Könnte ich nicht so singen, könnte ich vielleicht nicht so einfühlsam schreiben.
Ja.
So, und das ist ja auch wiederum dann wieder eine Stärke.
Das eine gehört zum anderen. Ne? Dann vielleicht noch ganz abschließend, können wir aber demnächst mal ausführlich behandeln. Was würdest du dazu sagen, wenn ich sage, wenn du leidest, musst du vielleicht auch mit einem Therapeuten daran arbeiten, mit einer Therapeutin?
Ja, unbedingt. Mhm. Kann ich jedem nur empfehlen.
Ja.
Leute, viele sagen immer, ja, und was ist dann? Und dann komme ich da hin und dann erzähle ich dann was oder sowas alles. Oder die fragt mich dann irgendwie was. Und die Sache ist ja so, gar nichts ist einfach. Erstmal sollte man sich erstmal einen Therapeuten suchen, bei dem man sich wohlfühlt.
Ja.
Und ich kann das jetzt nur von meiner Therapie sagen oder von meiner Therapeutin. Wenn ich da hingehe, dann setze ich mich da hin und dann sagt die einfach, ja, guten Tag, Herr Honeder, wie geht's Ihnen denn so? Und dann spricht die nicht mehr, bis ich angefangen habe zu sprechen.
Mhm.
So, und das ist manchmal, und das ist das Tolle, dass du in einem Raum sitzt, wo du alles sagen kannst und wenn du nicht weißt, was du zu sagen hast, dann ist das eben halt auch so.
Ja.
Sehr interessant. Also ich kann das allen nur empfehlen, Leute.
Dann erzähle ich jetzt noch mal schnell die Geschichte. Ich weiß, wir haben zum Thema Klimakatastrophe und so weiter aufgerufen zu schreiben. Das machen wir dann beim nächsten Mal mit, sonst läuft uns hier die Zeit weg. Ich muss dir aber eben noch was erzählen. Das passt sehr gut zu dem Thema. Und zwar hat sich die Tochter eines Cousins von mir gemeldet, mit dem ich alle paar Jahre mal Kontakt hatte, mit seiner Frau, wenn ich irgendwo gespielt habe, sind die vorbeigekommen, in der Stadt, in der ich gespielt habe. Und sehr gebildeter Mensch, auch promoviert, beide. Und es war immer sehr schön, wenn die da waren. Und auf jeden Fall in dem Buch, was wir zusammen geschrieben haben, Blauäugig, haben wir eben auch über die Abgründe in meiner Familie geschrieben.
Ja.
Dank dir. So, und mir schrieb die Tochter meines Cousins, wobei ich die noch nie getroffen habe und ich auch gar nicht wusste, dass sie ja.
Wie alt ist die?
Die ist Mitte 30.
Ah ja, okay.
Und die hat mir geschrieben, ich habe das Buch teilweise mit Tränen gelesen, das Buch hat meine Mutter dazu bewegt, endlich mal ein paar Geheimnisse aus der Familie zu erzählen. Weil ihr Opa sich aufgehangen hatte. Also Bruder von meinem Vater. Und das wurde in der Familie aber totgeschwiegen. Ihre Mutter, also die Frau von dem Erhangenen, wenn ich das mal so lapidar daher sagen darf, hat immer gesagt, über sowas sprechen wir in unserer Familie nicht.
Mhm.
Ihr Vater hat auch immer gesagt, es gibt Dinge, über die muss man nicht sprechen. und sie hatte große Fragezeichen immer in sich. Ihre Mutter hat durch das Buch, was wir geschrieben haben, den Mut gehabt, ihr jetzt die ganze Wahrheit zu erzählen. Boah. Und sie hat mich daraufhin angeschrieben. Ich habe, und zwar am Sonntagabend, ich habe sie gestern direkt angerufen. Wir haben uns am Telefon sensationell gut verstanden und haben jetzt auch ein Treffen vereinbart. Boah. Und da kannst du mal sehen, ne? Man wirft irgendwo wirklich mal einen richtigen Stein ins Wasser und dadurch kommen die Dinge ins Rollen.
Was löst das bei dir aus?
Das hat mich so gefreut. Ich habe ihr auch gesagt, weil ich das Thema ja schon bearbeitet habe, ich habe zu ihr gesagt, das wird dich so befreien von einigen Sachen. Und sie sagte, jetzt, wo Mutter mir das erzählt hat, fühle ich mich ja schon freier, weil ich einige Fragen beantworten kann.
Ja.
In mir.
Ja.
Hammer, ne?
Und, was so? Ja, ja. Unbedingt. Und du hast ja, wie hast du das denn damals erfunden? Du hast ja auch damals therapeutische Hilfe gesucht. Hast du das beim Therapeuten als Zwang empfunden?
Nein, nein.
Oder da reden zu müssen oder bist du da gerne hingegangen?
Ich bin da sehr, sehr gerne hingegangen. Und ja. Ich habe auch vorher immer schon an Therapie geglaubt.
Ja.
Seitdem noch mehr. Und das waren immer Sitzungen, auf die ich mich gefreut habe. Und für mich war dieses Auflösen der Geheimnisse in unserer Familie und das Bearbeiten der Vergangenheit eine totale Befreiung. Wirklich, als wäre vorher so eine gewisse Klammer, Stahlklammer um mein Herz gewesen und die ist jetzt weg. So empfinde ich das.
Ja, und aber das Interessante ist doch auch, dass du 56 Jahre, das heißt, es ist doch nie zu spät, das will ich sagen,
ja,
oder?
Ja, ja. Und wirklich, es hat so viele positive Seiten, das zu bearbeiten. Und wie gesagt, ich habe immer schon an Therapie geglaubt. Und wer es noch nicht macht, ich von Till und von mir wirklich den Tipp, geht los, sprecht mit verschiedenen Therapeuten, versucht den richtigen zu finden, wo der Funke auch überspringt.
Ja,
und
wo ihr euch wohlfühlt.
So viel Lebensqualität, die ihr dadurch dazu gewinnt.
Ja, und eins dürft ihr nie glauben. Jeder, der euch erzählen will, es ist ja irgendwann auch mal gut. Nein, ist es nicht.
Nee, und so, wie gesagt, weißt du, man holt sich so viel Freiheit dadurch auch. Geistige, ja, Freiheit. Das lohnt sich.
Es ist nun mal, ja, irgendwann muss man ja auch mal die Kindheit hinter sich lassen. Nein, muss man nicht. Weil du schleppst das Kind in dir ja ewig mit rum. Ne? Das, du siehst es ja, du kannst noch so alt werden. Und was das angeht, ich meine Frau und ich sind seit 24 Jahren ein Liebespaar. Und das ist ja auch schwer. Und das zu bleiben, über die Jahre hinweg, wenn man sich so gut kennt, wenn Automatismen passieren,
ja,
wenn Kinder da sind, die man natürlich ganz anders erziehen will als man selber,
ja,
und so weiter und so fort. Es ist nicht gut. Man muss immer an sich arbeiten und es ist nie zu spät, irgendwas in Bewegung zu setzen oder wie du eben halt einen Stein irgendwo reinzuschmeißen. Siehst du ja, da kriegst du so einen Brief, da hast du demnächst ein Treffen und manche sind befreit in ihrem Leben. Was kann es Schöneres geben, als sich befreit zu fühlen im Herz und im Kopf?
Ja, ja. Ich habe mich auch gestern richtig gut gefühlt. Ich habe mich so sehr gefreut, dass sie mir geschrieben hat. Fand ich toll.
Ja, super, super. So. Ich bedanke mich dann auch nochmal für 30 Nachrichten und Fotos von Wumm, von dem Goethe auf den Kissen. Ey, wie viele Leute mir da geschrieben haben, ne? Den hatte ich auch, den hatte ich auch, den hatte ich auch. Unglaublich. Naja. Was hast du? Ich habe hier nur so viel auf der Liste steht. Scheiße, müssen wir alles nächste Mal machen.
Ja, ja.
Ich wollte auch noch, ich mache doch demnächst wieder Konzerte mit meiner Band,
ja,
und wollte auch noch erzählen, Leute, bitte geht in die Clubs wieder, unterstützt die Bands bei den Konzerten. Es gibt nicht nur die Großen, Leute, es gibt auch die kleinen Acts und geht bitte wieder in die Clubs, macht das. Nach 2 Jahren Pandemie, wir brauchen das alle. Ihr braucht das, die Künstler brauchen das, die kleinen Clubs brauchen das, die Kulturbörsen, Cafés, wirklich, Leute, macht das. Ganz wichtig.
Ja, finde ich auch. Und dann erzähle ich, auch da hatte ich hier schon stehen, jetzt habe ich es mir nochmal aufgeschrieben. Lars Ament, der hat doch die Biografie von Rudolf Schenker geschrieben, von den Scorpions.
Ja, der hat auch eine schöne Post gemacht, dass er unsere, beziehungsweise deine auch ganz toll findet.
Ja, und naja, ich hatte mich mit Lars unterhalten in seinem Podcast und dann kamen wir nochmal auf Rudi Schenker und da gibt es schon wieder unglaubliche Geschichten. Das ist jetzt einer der feinsten Menschen dieses Planeten. Egal. So, jetzt hier mein Wunsch für die Liste ist von den Eurythmics Here Comes the Rain Again.
Ja, alles klar.
Das musste ja mal gemacht werden. Von 84, auch wieder ein alter Titel. Nee. Und was soll ich sagen? Dave Stewart, Annie Lennox, Here Comes the Rain Again, ist in London im Hotel entstanden. Passt sogar jetzt zu deiner Geschichte. Als sich gerade gestritten hatten, fing es an zu regnen. Die haben den Song quasi in Minuten geschrieben. Wollten ihn erst jemand anders anbieten. Und zwar, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dem Sänger von Led Zeppelin, der mit Namen
Robert Plant,
der wollte ihn nicht, da haben sie es selber gemacht und hatten den nächsten Hit. Bam. So kann es gehen, ne?
Ja, toll. Toller Song, tolle Band. I love them.
Annie Lennox, toller Mann.
Ja, toll. Ich habe alle ihre Bücher. So, ich habe von den Vapors Turning Japanese.
Aha.
Warte. Ein typisches One-Hit-Wonder.
Virus.
Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Da, 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 da.
Weißt ja, dass ich Songs, die ich so mitsinge, eigentlich immer mit einem komplett eigenen Text singe. Ne?
Ja.
Zum Beispiel The World in Spanish.
Ja. Ja, und diesen Song hast du immer ganz anders gesungen, den ich gerade.
Sag nochmal, wie er heißt. Also,
Turning,
die Stück, was du gesungen hast.
Ja, Turning Japanese.
Sing nochmal so, wie du es gesungen hast, dann kriege ich es auch mal.
Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so.
Siehst du, und ich habe immer gesungen, pretty Mona Lisa, but I think so.
Ah, es heißt aber Turning Japanese.
Ja.
Und es waren die Vapors, ein veritabler Welthit. Später hat es nochmal eine Fassung von Kirsten Dunst, von der anbetungswürdigen Kirsten Dunst gegeben. Und jetzt kommt aber eines der langjährigen Mythen um diesen Song, hält sie hartnäckig. Man glaubt jahrelang, es ginge dort um Masturbation. Na? Weil er immer singt, I got your picture und ich möchte mit Fotos von dir möchte ich mich sozusagen und so weiter. Und man glaubte, Turning Japanese wäre der Gesichtsausdruck, wenn man beim Masturbieren sozusagen ejakuliert.
Aha, das geht.
Na? Ja, ja, das ist, Sachen gibt's. Ich, ja, aber ich muss gleich meinen Mund auswaschen. Auf jeden Fall, das
Kernseife.
Auf jeden Fall hat es nichts damit zu tun. Er nennt die ganze Geschichte Turning Japanese is all the clichés about angst and youth and turning into something you didn't expect to. It was inspired by seinen Problemen, die er in einer Beziehung hatte. Also eigentlich mehr so ein Teenage-Angst-Song. Und es geht dann nicht darum, dass es wie Asiaten aussehen in dem Moment des Höhepunktes bei einer Masturbation. Nein, das verweisen wir ins Reich der Legenden. Nichtsdestotrotz liebe ich diesen Song. Ist einfach ein geiler Song. Punkt.
Zack,
Turning Japanese
boom.
Von den Vapors. So, das war's.
Ja.
Ich bleibe jetzt hier am Fenster sitzen und warte auf den Wiederhopf, den wir aus der Vögelhochzeit kennen. Das war ein Softporno aus den 70er Jahren, die Vögelhochzeit mit, keine Ahnung, wahrscheinlich Elisabeth Volkmann, Ingrid Steger, keine Ahnung.
Ja, es gibt ja auch noch ein Vogel wollte Hochzeit machen, aber es gibt auch die...
Ja, ja, die, da gibt es ja die Textzeile, ne? Der Wiedehopf, der bringt der Braut einen Blumentopf.
Ja, also wer das Lied auswendig kann, kann sich wirklich konzentrieren. Aber es gibt ja immerhin auch noch die Operette Der Vogelhändler. Aber zum Schluss werde ich mir heute dann zur Sicherheit doch nochmal die Hochzeit des Figaro reinziehen. Ja.
Ja. Ich hatte mal einen Wellensittich.
Ich hatte mal zwei Dackel, aber, das ging gar nicht.
Ja, ich glaube, mein Wellensittich ist eines Tages, glaube ich, da habe ich bis heute ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, der hat diese ganzen Marihuana-Schwaden nicht vertragen.
Ey, okay, gut.
Das tut mir heutzutage wirklich so ein bisschen leid. Also ich muss da...
Ich kann dich beruhigen. Ich hatte mal einen Dackel und dem habe ich, bei uns, als ich noch zu Hause wohnte, dem habe ich mal Schnaps ins Essen getan.
Oh Gott.
Und der fiel beim Laufen dann immer um.
Ja, wie viel Schnaps hast du da reingetan? Ja,
bis er umfiel.
Ey, Kinder sind solche Arschlöcher.
Ja, natürlich. Und Oma hat, weil er dann ja auch irgendwann alles vollgekotzt hat, hat ihm dann tatsächlich Pfefferminztee gemacht. Und dann lag das arme Tier da irgendwo und wurde von Oma gestreichelt. Aber ihm ging es dann am nächsten Tag wieder gut.
Ja.
Der hatte einfach einen Kater.
Ja. Gott, die Vögelhochzeit. Das ist ein schöner Titel einfach, ne? Wir nennen die Folge die Vögelhochzeit. Und Leute, wenn ihr wenn sie dich ja, bitte raucht dann kein Marihuana.
Genau.
Bitte, tut mir den Gefallen.
Und für Dackel keinen Schnaps, die kriegen einen dicken Kopf.
So, da haben wir den Tierschutz so heute auch wieder ausgiebig behandelt, oder?
Befriedet, ja. Und wie gesagt, die Zwergenwerfen, das habe ich nur gesehen. Ich habe es nur gesehen.
Ach du Scheiße, das gibt alles Theater.
Das gibt alles herrlich Theater. Ja, ganz zum Schluss habe ich noch einen Buchtipp für dich.
Oh.
Sein oder nicht sein von Klaus Pohl. Und zwar sind wir da nicht in der Klassik unterwegs. Mhm. Klaus Pohl hat ein Buch darüber geschrieben, wie Zadek quasi inszeniert.
Oh.
Und die ganzen Eitelkeiten der Künstler, die da mitspielen. Ich sage nur so viel. Joachim Meyerhoff hat über das Buch gesagt, Klaus Pohl hat ein Buch zum Niederknien geschrieben. Und während man kniet, darf man immer weiter staunen und lachen. Also,
so, zack. Ich rufe sie jetzt gerade hier schon auf und drücke schon den Kaufbutton.
Das ist wirklich toll.
Sein oder nicht sein. Ja, super. Ach, was war das schön, heute mit dir zu plaudern.
Till, ich würde mal sagen, sehr gut getan. Ich bin schon wieder im Tiefflug auf dem Weg zum nächsten Termin.
Wir sehen uns am Freitag.
Genau, ich freue mich. Auf der Party.
Jo. Ja, ne? Tschüss, mein Süßer.
Tschüss.
Ciao.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.